SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema zwischen Analyse und Reklame, wozu Literaturkritik? Am Mikrofon ist Carsten Otte. Seit Jahren steht die Literaturkritik unter Druck. Sendeplätze im Rundfunk und Rezensionsstrecken in den Printmedien werden reduziert, gestrichen oder in Formate verwandelt, die weniger Analysen liefern und mehr der Reklame dienen. Der Buchhandel wiederum beschwert sich regelmäßig über Verrisse, die dem Absatz schaden und am breiten Publikum vorbeigeschrieben würden. In zahlreichen Buchblogs sind vor allem Lobeshymnen für eine wachsende Klientel zu lesen, die sich weniger für Kontroversen und Erkenntnisse, dafür aber für eine Wohlfühlstimmung interessiert. Wozu also noch Literaturkritik? Welche Möglichkeiten auch jenseits von Inhaltswiedergabe und Werbung fürs Buch bietet das literarische Feuilleton? Darüber möchte ich zum Welttag des Buches diskutieren mit Anja Johansen, die das Literarische Zentrum in Göttingen leitet, mit der Literaturkritikerin Insa Wilke, die auch in der Jury der SWR Bestenliste sitzt, und mit Michael Pilz, Professor am Germanistischen Institut der Universität Innsbruck und dort zuständig für das überregional bekannte Zeitungsarchiv. Anja Johansen, Sie laden Monat für Monat zahlreiche Autorinnen und Autoren nach Göttingen ein, in Pandemiezeiten eher für digitale Veranstaltungen. Auf jeden Fall aber müssen Sie Entscheidungen treffen, für oder auch gegen Bücher. Welche Rolle spielt denn bei dieser Auswahl tatsächlich die Literaturkritik? Richten Sie sich danach, was in der Zeitung steht oder was Sie im Radio über ein Buch gehört haben?
Nicht so wirklich. Das liegt daran, dass wir mit so langer Vorlaufzeit planen. Sämtliche Literaturveranstalterinnen und Veranstalter tun das. Dass es zu spät ist für uns, wenn in der Zeitung ein Buch besprochen wird. Dann haben wir den Einladungsplan für die jeweils laufende Saison, das Quartal, den Monat, längst schon gemacht. Also das ist vielleicht durchaus schon mal vorgekommen, dass ich jetzt eher so im Sachbuchsektor, glaube ich, denn im belletristischen Sektor bin ich durch die Messen, die mich jeweils eben ein halbes Jahr im Vorlauf sehr gut informieren. Aber im Sachbuchsektor, da bin ich vielleicht manchmal doch schon durch eine Zeitungsrezension oder einen Radiobeitrag auf was aufmerksam geworden, was mir durch die Lappen gegangen war. Aber wie gesagt, durch die lange Vorlaufzeit, mit der wir planen, ist das eher ungewöhnlich.
Sie müssen also selber entscheiden. Sie müssen also im Grunde genommen das tun, was auch Literaturkritik betreibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Parallelen zwischen der feuilletonistischen Literaturkritik und dem, was wir tun, wir LiteraturveranstalterInnen, die sind sehr stark. Und wenn man jetzt einen breiteren Kritikbegriff anlegt, also nicht das Rezensionswesen oder eben die feuilletonistische Kritik im engeren Sinne betrachtet, sondern so das kritische Gespräch über Literatur im Gesamten als Literaturkritik bezeichnet, dann ist ja auch das, was bei uns auf den Bühnen stattfindet, eine Form von Literaturkritik. Ne? Dadurch, dass in den Literaturhäusern, auch bei den Festivals größtenteils mittlerweile, eigentlich immer moderierte Veranstaltungen, moderierte Lesungen stattfinden oder ohnehin eben Gesprächsformate oder ganz anderes. Also keine reine Lesung, wie meistens in den Buchhandlungen oder früher noch üblich. Dadurch ist ja eine Literaturveranstaltung, wie wir sie machen, auch tatsächlich ein kritisches Gespräch über einen Text, zu dem man das Publikum einlädt. Also ein partizipatives Gespräch letztlich.
Insa Wilke, Sie sprechen seit Jahren über Literatur auf unterschiedlichen Bühnen, im Radio, im Fernsehen. Und natürlich schreiben Sie auch über Neuerscheinungen in Printmedien, etwa in der Süddeutschen Zeitung. Zunächst einmal die Frage, worauf kommt es Ihnen selbst bei einer Literaturkritik an? Was wären die wesentlichen Ansprüche, die Sie erfüllen möchten?
Also tatsächlich die Auseinandersetzung, die ein Buch anbietet, aufzunehmen. Natürlich auch zu einem Publikum hin zu vermitteln, ein Buch vorzustellen. Aber eigentlich geht es mir in dem Sinne, den Anja Johansen gerade genannt hat, um das große Gespräch über Literatur. Ich würde aber gerne ein paar Punkte auch aufgreifen, die sie genannt hat, weil ich selber auch Veranstaltungen plane und ein Literaturfestival leite. Die Literaturkritik ist für VeranstalterInnen natürlich in dem Moment relevant, in dem Publikum generiert werden muss. Also wenn die Veranstaltung stattfindet, dann sind im günstigsten Fall Literaturkritiken, Rezensionen erschienen, sodass bereits ein Gespräch um das Buch herum entstanden ist, sodass dann auch Leute zu einer Veranstaltung kommen. Das ist das eine. Und dann würde ich schon sagen, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einer Veranstaltung, einem moderierten Gespräch und dem, was ich als Literaturkritikerin, als Rezensentin tue. Nämlich einmal, wenn ich schriftlich mich ausdrücke, muss ich formulieren. Das verlangt eine ganz andere Art der Präzision, als wenn ich mich auf eine Moderation vorbereite. Und natürlich ein Gespräch mit einer Autorin, einem Autor auf der Bühne ist etwas anderes als die Auseinandersetzung über einen Text im Rahmen von verschiedenen KollegInnen, die sich mit diesem Text auseinandersetzen. Also das muss man, glaube ich, festhalten.
Michael Pilz, Sie leiten mit dem Innsbrucker Zeitungsarchiv die größte Dokumentations- und Forschungsstelle für Literaturkritik im deutschsprachigen Raum. Was erwarten Sie denn nun als, sagen wir mal, potenzieller Buchkäufer von einer Literaturkritik? Das, was Insa Wilke gerade eben gesagt hat?
Ja, also ich würde das gleich aufgreifen, was Frau Wilke gemeint hat, nämlich die Formulierungsarbeit. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Aspekt, den ich mir als Leser von Literaturkritiken erwarte. Gar nicht mal als Buchkäufer, sondern ich möchte eigentlich beim Lesen von Literaturkritiken als Leser ernst genommen werden und ich möchte eigentlich auch ein ästhetisches Vergnügen beim Lesen von Literaturkritiken haben. Auch Literaturkritiken sind eben Texte, die eigentlich mehr sein sollten als ein bloßer Warentest, ne? So nach dem Motto, diese Federkernmatratze, auf der schlafen Sie besonders gut, ne? sondern ich erwarte mir da schon auch einen gewissen Anspruch und ich würde mir auch erwarten von Literaturkritik als Leser von Literaturkritik, dass sie mich überrascht, nicht nur im Hinblick auf die gebotene Textarbeit, sondern im Hinblick auf die Auswahl der Besprechungsgegenstände. Sozusagen, dass nicht nur alle immer dasselbe rezensieren, dass man vielleicht auch genau auf vielleicht Abseitiges, Überraschendes hingewiesen wird auf diesem weiten Feld der Literatur, auf dem Büchermarkt. Und diesem Anspruch sollte sie auch gerecht werden.
Wird sie denn dem gerecht, Frau Johansen? Wie würden Sie das beurteilen? Jetzt haben wir schon einiges gehört über die Ansprüche an Literaturkritik, was die alles bieten soll und kann. Wie würden Sie das beurteilen? Fühlen Sie sich da ausreichend informiert? Gibt es diese Varianz oder fehlt da doch auch einiges?
Doch, ich glaube, die gibt es schon. Also ich muss vielleicht auch ein bisschen korrigieren, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich ist in der jeweiligen Programmarbeit bei mir die Rezension, die gerade zu einem Buch, das wir auch auf unsere Bühnen bringen als LiteraturveranstalterInnen, das ist nicht so relevant wegen langer Vorlaufzeit beim Planen und so weiter. Aber ganz und gar relevant auch für unsere Arbeit ist natürlich das große ganze literaturkritische Gespräch, an dem wir im besten Falle alle gemeinsam teilhaben. Und wie Herr Pilz es sagt, auch für mich ist da mit am wichtigsten, dass das gut lesbare, kluge Texte sind, die das eigene Nachdenken über Literatur auch nochmal bereichern. Also man erfährt ja auch aus einer guten Rezension nicht immer nur was über das jeweilige Buch, über das gerade gesprochen, geschrieben wird, sondern wird im besten Fall eben nochmal auf einen neuen Gedanken zu Literatur im Allgemeinen gebracht. So wie eine gute Veranstaltung das im besten Fall eben auch kann.
Über den Sinn und Zweck von Literaturkritik wird ja diskutiert, seitdem es sie gibt. Unlängst gab es allerdings wieder mal einen weniger erfreulichen Anlass. Insa Wilke, als Kürzungspläne im Bereich der Literaturkritik im Westdeutschen Rundfunk bekannt wurden, haben Sie eine Online-Petition gestartet, die gegen diese Streichungen protestiert. Weit über 6000 Mal wurde diese Petition mittlerweile unterschrieben. Haben Sie den Eindruck, dass die Botschaft bei den Programmverantwortlichen angekommen ist?
Also ich glaube, der Druck ja, weil drauf reagiert wird, aber die Botschaft eigentlich nicht. Also es wird sogar geleugnet, dass diese Kürzungen beschlossen waren, obwohl es dafür Zeugen gibt, obwohl ich das schriftlich vom Wellenchef vorliegen habe in einem Brief an uns Freie, die wir diesen offenen Brief geschrieben haben. Das Problem ist, glaube ich, dass es tatsächlich unterschiedliche Weltanschauungen sind, die da aufeinander prallen und dass wir als diejenigen, die dafür plädieren, einem literaturkritischen Gespräch weiterhin einen Raum zu geben in den Medien, so dargestellt werden, als wären wir von gestern, als würden wir in einem Elfenbeinturm leben. Und darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, allen Beteiligten im Literaturbetrieb ist klar, dass es ein großes Problem gibt, nämlich die Fragmentierung der Öffentlichkeit, die Ausdifferenzierung durch soziale Medien, der Räume, in denen Literaturgespräche stattfinden und auch natürlich die Frage, wie erreicht man denn noch das Publikum? Das betrifft Verlage wie Literaturkritiker in Radio und Zeitungen gleichermaßen. Und es ist ein schwieriges Problem, darüber müssen alle nachdenken. Nur würde ich nicht sagen, dass die Lösung ist, Literatur weniger analytisch, weniger kritisch zu besprechen. Diese Räume müssen weiterhin da sein. Und ich glaube auch, dass es eine falsche Haltung ist, zu sagen, wir richten uns nach den Publikumsbedürfnissen. Ich glaube, man muss Impulse setzen und im Dialog sein mit dem Publikum. Und das geht nur, wenn man auch von einer eigenen Position aus spricht und Vorschläge macht und nicht nur reagiert auf das, was bereits Erfolg hatte.
Ich glaube, das werden wir vertiefen, diesen Aspekt. Ich möchte jetzt aber noch etwas einfügen. Vielleicht ist es mal interessant, die nackten Zahlen sich anzuschauen. Michael Pilz, seit vielen Jahren dokumentiert das Innsbrucker Zeitungsarchiv die Entwicklung. Wie lautet der Trend, wenn man das mal so formulieren darf? Verabschieden sich die Medien tatsächlich von der Literaturkritik? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also ich kann, wie ja auch der Name meiner Institution schon zum Ausdruck bringt, Innsbrucker Zeitungsarchiv, primär Zahlen für die Printpresse liefern. Allerdings hatten wir da ja auch vor ein paar Jahren schon die Diskussion, ja, das war die berühmte Perlentaucher-Debatte mit dem alarmierenden Befund oder eigentlich mit der These, dass sich im Verlauf des letzten Jahrzehnts die Anzahl der Besprechungen, also der reinen Rezensionen im deutschsprachigen Feuilleton halbiert habe. Wir haben das mit unseren eigenen Zahlen mal nachgeprüft, oder mit unseren eigenen Beständen. Also dazu muss man sagen, das Innsbrucker Zeitungsarchiv schneidet also buchstäblich täglich, also im Sinne einer Medienbeobachtung, aus 45 deutschsprachigen Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Magazinen den literarischen Diskurs mit. Unsere Statistiken decken diesen Befund zu großen Teilen nicht. Wenn wir uns mal die großen Flaggschiffe des Rezensionsfeuilletons im deutschsprachigen Raum anschauen, also die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche, die Zeit als Wochenzeitung, dann kann man zumindest für die großen Blätter sagen, dass sich in den letzten 1,5 Jahrzehnten mit ein paar Schwankungen nach oben oder unten die Zahlen nicht dramatisch verändert haben. Und da muss man sagen, dass zum Beispiel bei der FAZ oder bei der Süddeutschen, die liegen so Pi mal Daumen bei 500 bis 600 Belletristik-Rezensionen pro Jahr. Und mit einer sehr geringen Schwankungsbreite hat sich da eigentlich in den letzten 1,5 Jahrzehnten kaum etwas verändert. Es gibt einige Zeitungen, bei denen es in den letzten Jahren drastisch nach unten gegangen ist. Ja, wir können das zum Beispiel bei der Tageszeitung Die Welt beobachten, aber auch leider bei der Zeit. Also da gehen die Rezensionszahlen tatsächlich nach unten. Andererseits haben wir wieder andere Blätter, wie zum Beispiel den Tagesspiegel in Berlin, der kontinuierlich eine nach oben zeigende Kurve bei der Anzahl der Belletristikbesprechungen hat. Und wir haben uns das auch noch etwas näher angesehen im Hinblick auf den Umfang. Und da haben wir aber auch festgestellt, dass die Anzahl der langen Rezensionen, wir haben da einfach mal eine Marke von 500 Wörtern gesetzt, weil wir davon ausgehen, dass man sagen kann, wenn ein Text mehr als 500 Wörter hat, dann ist er keine Kurzrezension mehr. Ja, also die Texte, die über dieser Marke liegen, haben sich also nicht sonderlich negativ nach unten entwickelt. Ich glaube, was man anhand unserer statistischen Befunde durchaus sagen kann, ist, dass der Alarmismus im Printbereich durchaus nicht unbedingt gegeben ist. Und dann muss man natürlich auch noch die Frage stellen, die Rezension als Gattung, als Genre ist ja nicht das einzige Format der Literaturkritik oder die einzige Möglichkeit, eben das Gespräch über Bücher am Laufen zu halten. Und wir haben deswegen uns auch die sogenannten, wie wir das nennen, personalisierenden Genres der Literaturberichterstattung, der Literaturkritik angesehen, also Interviews, Porträtartikel, Home Stories und so weiter.
Das würde ich gerne mal weiterleiten und zwar direkt an Insa Wilke, weil die Frage ist natürlich, ist das überhaupt noch Literaturkritik? Also wenn ich eine, sagen wir mal, Home Story veröffentliche, wo ist da sozusagen das kritische Moment? Oder wenn ich ein Interview führe mit einer Autorin, mit einem Autor, ist das dann noch Literaturkritik?
Naja, das kommt darauf an, wie Sie den Kritikbegriff fassen. Wenn Sie den rein auf die Wertung, auf das Urteil einer Qualität des Textes beschränken, dann kann man das in Frage stellen. Ich verstehe diesen Kritikbegriff weiter und würde sagen, wenn es darum geht, um eine Auseinandersetzung mit dem Text, um den Versuch, einen Zugang zu finden zum Text, ihn zu öffnen, dann ist natürlich ein Gespräch mit einer Autorin, ein Hausbesuch, kann genauso in diesen Raum fallen. Und ich finde diese verschiedenen Varianten von literaturkritischen Formen, wie ich sie verstehe, durchaus wichtig und würde nicht sagen, es muss nur die eine geben. Ich würde gerne noch mal aufgreifen, was Herr Pilz sagt und ein bisschen nachfragen. Da haben wir ja das Problem der quantitativen Analyse. Und es ist natürlich erstmal sehr schön, wenn festgestellt wird, insgesamt, was den Umfang von Texten angeht, was die Anzahl von Texten angeht, haben wir ungefähr dasselbe Niveau wie vor 10 Jahren. Aber Die qualitative Beurteilung ist ja noch interessant. Sowohl, was Sie vorhin als Wunsch geäußert haben, dass es eine Bandbreite gibt an Büchern, die besprochen werden und nicht die Konzentration auf einzelne Titel, wie ich es feststelle, wie Verlage es beklagen. Aber eben auch die Frage, was für Texte werden denn geschrieben, mit was für einer Haltung und welche werden verlangt. Und da kenne ich einfach Diskussionen aus Redaktionen, wo es um diese Frage geht, Publikumsbedürfnis, wie weit muss man sich anpassen, wie weit darf man eben auch fordern und vielleicht auch mal überfordern.
Ist diese Frage, Frau Johansen, auch relevant für Ihre Arbeit? Also orientieren Sie sich am Publikumsbedürfnis oder ist das eher zweitrangig, wenn es um die Frage und die Auswahl der Bücher und der Autorinnen und Autoren geht?
Das spielt natürlich eine ganz große Rolle, sicher die wichtigste. Aber wie man Publikumsbedürfnisse definiert, ist ja auch wiederum zu diskutieren. Wenn man jetzt so ein Literaturhausprogramm zusammenstellt oder auch ein Festivalprogramm, das nimmt sich nicht viel, dann guckt man natürlich zum einen, dass man das Bedürfnis des Publikums danach, eben Leute auf den Bühnen zu erleben, die man lange schon verfolgt, großartig findet und so weiter zu sehen. Aber zum anderen hat das Publikum ja durchaus auch das Bedürfnis, irgendwie auf Neues aufmerksam gemacht zu werden. Also von der Kritik dann genauso wie von den Veranstaltungen, glaube ich. Also wir machen in Göttingen, aber da sind wir überhaupt keine Ausnahme, schon irgendwie so eine, glaube ich, sehr gute Mischung aus Erwartungsbefriedigung und dann eben neue Erwartungen oder eben Bedürfnisse bedienen, von denen das Publikum noch gar nicht wusste, dass sie es hatte. Also wir machen auch sehr viele Diskussionsformate, irgendwelche Metagespräche auch, wo man tatsächlich eher so das Gespräch über Literatur oder Kultur, das Verhältnis von Literatur und Politik zum Beispiel auch im Gang hält. Es ist nicht so, dass wir einfach nur gucken, was verkauft sich im Buchhandel besonders gut und entsprechend laden wir dann ein.
Interessant ist ja die ganze Diskussion um Zielgruppen immer dann, wenn die Zielgruppe genutzt wird, um Programm zu verändern. Vielleicht ist das etwas stärker ausgeprägt im Rundfunk, jedenfalls scheint das so zu sein in Sawilke. Unterschätzen Programmverantwortliche manchmal nicht auch das literaturinteressierte Publikum?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich finde sehr gut, wie Anja Johansen diesen Bedürfnisbegriff differenziert hat als Mischkalkulation. Finde ich ihn ganz wichtig. Und natürlich finde ich auch wichtig zu schauen, was sind die Themen, die im Raum stehen? Was interessiert die Leute? Was sind gesellschaftlich relevante Themen? Auch das ist Bedürfnis. Problematisch wird es eben, wenn Statistiken erstellt werden und nach Erfolg geschaut wird und dann nur noch sich darauf ausgerichtet wird. Und das ist in Verlagen und das ist in Rundfunkanstalten tatsächlich der Fall. Das ist ein Trend und der ist problematisch.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema zwischen Analyse und Reklame, wozu Literaturkritik. Neben der professionellen Literaturkritik in klassischen Medien gibt es ja seit vielen Jahren zahlreiche Seiten im Netz, wie etwa 54books oder literaturkritik.de, die zwei mit einem etwas anderen Blickwinkel über Literatur schreiben. Da gibt es, vor allem wenn die Diskussion in die sozialen Netzwerke verlagert wird, immer mal wieder Reibereien zwischen diesen beiden Sphären, die eigentlich, wie ich meine, völlig unnötig sind. Welche Stärken, aber auch welche Schwächen haben denn die Online-Formate für Literaturkritik, Herr Pilz?
Ja, ich glaube, da muss man einfach auch wieder mal einfach einen differenzierten Blick drauf werfen. Ich meine, das Online-Format schlechthin gibt es ja auch gar nicht. Ich meine, gerade Ihre beiden Beispiele sind ja auch ein schönes Exempel dafür. Also zwischen literaturkritik.de und 45books liegen ja auch ganz unterschiedliche Ansätze dahinter. Ich meine, literaturkritik.de, das ist sozusagen die akademische Schreibweise der Literaturkritik, die tobt sich da ja ganz massiv aus. Das sind vor allem Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort zu Wort kommen, während 45books ja tatsächlich mehr, also letztlich aus der Blogosphäre kommt. Und das ist doch aber auch schön. Wir haben hier eine große Diversität, eine große Varianz auch an Formen und Schreibweisen und Möglichkeiten im Netz, die natürlich viel weniger limitiert sind als in den klassischen institutionalisierten Formen des Sprechens und Schreibens über Literatur. Und in gewisser Weise möchte ich da durchaus auch an Frau Wilke wieder anknüpfen, die ja auch eigentlich das Positive dieser Formenvielfalt und dieser unterschiedlichen Stimmen stark gemacht hat. Ich glaube, es bringt wenig, das eine gegen das andere auszuspielen. So viel wie heute und so vielstimmig wie heute ist noch nie über Literatur kommuniziert worden, allein aufgrund der technischen Möglichkeiten. Und alles hat irgendwie seine Berechtigung und seine Nische, weil es auch alles seine Liebhaberinnen und Liebhaber hat. Vielleicht möchte ich doch noch mal ganz kurz den Bogen auch zu Frau Wilke zurückschlagen, weil wir vorhin ja die Frage hatten, Ist das noch Literaturkritik, wenn in Home Stories oder Interviews oder Porträtartikel geschrieben werden? Hier stellt sich ja genau dieselbe Frage, die immer im Raum schwebt. Ist das noch Literaturkritik? Und ich denke, diese Frage lässt sich nur individuell beantworten an konkreten Beispielen. Ich meine, auch im Interview, man kann ein Interview auch kritisch führen. Ja? Wer sagt denn, dass das immer nur affirmativ geschehen soll? Und genauso lässt sich in Online-Formaten auf ganz unterschiedliche Art und Weise über Literatur sprechen. Ist doch schön.
Wenn ich mich da einschalten darf, denn eben genau das findet ja auf unseren Bühnen auch statt. Ne? Das ist ja so ein, glaube ich, doch recht landläufiger, also vor allem tatsächlich unter LiteraturwissenschaftlerInnen verbreiteter Vorwurf dem Veranstaltungswesen gegenüber, dass man denkt, ja, das ist alles die reine Affirmation. Also da kann ja, also, nur...
Möchte ich mich gern ausnehmen,
okay.
wenn ich hier die literaturwissenschaftliche Position vertrete in dieser Runde. Aber Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Umso besser, Herr Pilz, das freut mich sehr. Denn ich glaube tatsächlich, das ist nicht der Fall. Also was natürlich... unser Business extrem unterscheidet vom feuilletonistischen Kritikwesen ist, dass wir natürlich nicht auf der Bühne, also niemand, auch eine Kritikerin, die bei uns zu moderieren auf der Bühne sitzt, fällt natürlich kein abschließendes Urteil über den Text, über den da gesprochen wird. Das finde ich auch immer wieder ausgesprochen angenehm an unserem Business, dass man eben nicht permanent am Werten ist, sondern vielerlei gleichwertig nebeneinander stellen kann, indem man eben ein möglichst breit aufgestelltes Programm anbietet. Was ich aber Herrn Pilz noch fragen wollte, haben Sie auch Statistiken darüber, wie sich das Rezensionswesen auf den Buchhandel auswirkt? Darüber gibt es ja oft Klagen. Also oft hört man die Buchhändler, Buchhändlerinnen erzählen, das sei einfach nicht mehr so, dass die Leute mit einer meinetwegen FAZ-Rezension in der Hand in den Laden stolpern und dann das Buch haben wollen.
Ja, da wird es natürlich schwierig. Da müsste man qualitative und quantitative Sozialforschung betreiben, um das rauszufinden. Das können wir nicht leisten. Also wir sind tatsächlich noch die klassische Dokumentationsstelle, die sich sozusagen an die Publikationen hält und nicht die Verwendungsweisen dieser Publikationen statistisch nachprüfen kann. Aber diese Auswirkungen auf den Buchhandel, das ist natürlich interessant, weil wir eigentlich immer auch so die Rolle der Kritik für den Handel natürlich auch betonen. Und da glaube ich, dass natürlich das Zeitungsfeuilleton, für das ich jetzt hier wirklich auch nur sprechen kann, natürlich nicht mehr die Relevanz hat wie früher. Aber das liegt tatsächlich einfach auch in der medialen Entwicklung. Ja? Wenn ich eine These wagen dürfte, dann wird vielleicht, ich meine, das hängt dann auch von der Zukunft der Zeitung ans Medium ab, die auch nicht unbedingt eine rosige ist. Aber meine These ist ja ein bisschen die, dass sich das klassische Print-Feuilleton irgendwann mal in den nächsten Jahren oder ja, vielleicht auch Jahrzehnten, aber eher Jahren, in so eine Rolle wie heute die LP oder die MC, die es ja nach wie vor gibt, entwickeln wird. Das heißt, ein Medium, das nach wie vor in der alten Form bestehen bleibt, aber für Fans und Liebhaber. Und vermutlich, wenn ich diese These auch wagen darf, dann eher im Wochenformaten oder Wochenendformaten. Ja, also die klassische Zeitungsbeilage, die Langstrecke bietet, die noch Raum für große Texte bietet für Analyse und Einordnung. Ja, das wird man als Genusslektüre am Wochenende pflegen. Aber als aktuelles Nachrichtenmedium ist die klassische Zeitung ja sowieso ein Slow-Medium geworden und nicht mehr das aktuelle. Und genau in diesem Slow wird vielleicht die Zukunft gerade dann auch der feuilletonistischen Formen liegen. Aber jetzt bin ich sehr in die Prognostik abgebogen.
Wenn ich das auf einen Begriff bringen darf, um die sogenannte Gatekeeper-Funktion, also die Frage, welche Rolle spielt Literaturkritik dann im Handel beziehungsweise dann auch bei dem Kaufverhalten der Leserinnen und Leser. Was mir auffällt ist, dass bei den Verlagen jedenfalls die Literaturkritik weiterhin hoch angesehen sein muss. Denn immer wenn es darum geht, einen markigen Satz auf das Cover eines Buches zu drucken, dann lese ich in der Regel Zitate von den bekannten Kritikerinnen und Kritikern und so gut wie nie einen lobenden Satz aus einem Blog. So schlecht kann also das Image der Literaturkritik gar nicht sein, Frau Wilke, oder?
Ich glaube auch nicht. Ich würde auch mich nicht dieser Prognose von Herrn Pilz anschließen, beziehungsweise müsste man dann, glaube ich, nochmal sagen, geht es um die Papierzeitung, weil ich glaube, dass die Professionalität, die in den etablierten Printmedien da ist, die braucht es und vielleicht wandert sie irgendwann in Formate, in Netzzeitungen, vielleicht wird die Papierzeitung verschwinden, auch das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber es wird weiter den Bedarf geben, täglich professionell in der Politik, in der Wirtschaft und in der Kultur informiert zu werden. Und da ist man auch bei einem Problem der Blogs, nämlich bei der Bezahlung, bei den Produktionsbedingungen. Ich fand ganz wichtig, was Sie beide gesagt haben, dass man bei jeder Form individuell schauen muss. Man kann schlecht Veranstaltungen machen, man kann schlecht Rezensionen schreiben, man kann schlecht Rundfunkgespräche führen und man kann das alles gut machen. Und dass es gut wird, hängt davon ab, dass diese Formen gut betreut werden. Und gut betreut werden können sie dann, wenn da Leute sind, die das tatsächlich auch so betreiben, dass sie in der Regel das auch als Vollzeitarbeit tun. Und das heißt auch, sie müssen bezahlt werden. Und das ist natürlich ein Problem bei der Blogger-Szene, die oft aus Enthusiasmus großartige Arbeit leisten, wie zum Beispiel 54 Books. Aber tatsächlich wird es schwierig, wenn dann irgendwann das verstetigt werden muss durch eben Bezahlung.
Ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir schon über die Welt der LiteraturbloggerInnen sprechen. Ich habe unlängst einen Beitrag von Günther Keil gelesen, der unter der Überschrift »Warum ich keine Bücher verreiße« schrieb, er habe keine Lust auf eine, ich zitiere das jetzt mal, akribische Suche nach Schwächen und Fehlern, auf eitle Belehrungen und verletzende Schmähungen. Und am Ende des Textes heißt es, falls mir ein Roman überhaupt nicht zusagt, schreibe ich einfach nicht drüber. So, wenn alle, die über Literatur schreiben, dem Blogger Keil folgten, gäbe es ja dann wohl nur noch ausgewogene Rezensionen oder eben Lobeshymnen. Frau Johansen, ich glaube, Herr Keil hat da nicht nur eine Nische gefunden, sondern ein wachsendes Publikum. Was meinen Sie?
Also ich finde das hochsympathisch, was Herr Keil da sagt, aber würde ihm nicht recht geben. Also ich lese auch sehr gerne Verrisse, nicht zwingend aus Schadenfreude, sondern glaube ich, weil man ja aus einem gut begründeten Verriss sehr viel darüber lernen kann, was ein Buch gut und was es eben nicht gut macht. Ne? Also dieses vielfach schon erwähnte große Gespräch über Literatur, das wird natürlich auch durch Verrisse total befeuert. Und ich glaube, dass man im Veranstaltungswesen auch tatsächlich, also niemanden verreißen kann, das sicher nicht, aber indem man eben eher Gesprächsformate anzettelt. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, es geht auch bei uns darum, das Ganze irgendwie abzufeiern. Also vor allem bei diesen Festivals, das zieht ja das Publikum auch immer ganz besonders an. Bei Festivals geht es darum, eine Hochstimmung zu kreieren, Euphorie entstehen zu lassen. Und das macht natürlich auch höllisch Spaß.
Ich würde trotzdem gerne noch mal ein wenig nachhaken. Und zwar, wie es überhaupt dazu kommt, dass der Verriss oft, oder jedenfalls ist das mein Eindruck, zunehmend als Zumutung wahrgenommen wird. Ist das nun ein Phänomen dieser Zeit, in der wir eben lieber in einer Wohlfühlnische bleiben wollen? Oder würden Sie das alles ganz anders beurteilen? Frau Wilke.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie der Verriss geschrieben ist. Also man kann einen Verriss so schreiben, dass er diffamierend ist, dass er persönlich wird, dass er nicht mehr an den Text gebunden ist, weil es den Rezensenten, ich sage jetzt mal Rezensent, weil es häufig männliche Rezensenten sind, die sich dann hinreißen lassen von der Rhetorik, von der Polemik, die einem einen Text natürlich auch attraktiv macht, vermeintlich. Man kann einen Verriss aber auch so schreiben, dass es tatsächlich eine ernsthafte Auseinandersetzung entlang des Textes ist, eine Auseinandersetzung, die sich nach Kriterien fragt, die sich fragt, was für eine Funktion dieses Buch in der jetzigen Zeit hat, wo es um Einordnung und so weiter geht. Und darum finde ich auch schade, was der Herr, den Sie zitiert haben, da gesagt hat, weil man kann auch Freude an der Auseinandersetzung über Literatur haben, wenn sie eben nicht eine Lobeshymne ist. Auch das ist Freude und ehrlich gesagt höre ich von vielen Schreibenden auch immer wieder, dass sie sich genau diese Auseinandersetzung wünschen, wenn es dann eben nicht Verrisse sind, die persönlich werden, die sagen, die Autorin kann nicht schreiben oder der Autor hat das schlechteste Buch seines Lebens geschrieben. Man kann ja danach fragen, warum hat er dieses Buch so geschrieben? Was sind die Gründe dafür? Lässt sich da etwas am Text erkennen? Hat es etwas mit dem Kontext zu tun? Und das alles ist interessant und darum ist die Literaturkritik auch nach wie vor von Bedeutung, weil sie diese Fragen stellen kann, weil sie Themen setzen kann, die eben auch die Verbindung schaffen zwischen Literatur und der Gesellschaft.
Absolut, wenn ich mich da gleich anschließen darf. Ich meine, wir reden jetzt ja auch immer über das Gespräch, über Literatur, das sozusagen als Gespräch, als Diskussion wichtig ist. Und ich verstehe Gespräch nicht nur metaphorisch, sondern ganz konkret als Debatte, als Kontroverse. Und Kontroversen und Debatten leben natürlich von gegensätzlichen Standpunkten. Und die muss man auch beziehen können, aber genau auf die Art und Weise, wie Frau Wilke das jetzt beschrieben hat. Ne? Im Prinzip ist das ja das uralte aufklärerische Ideal der Kritik, wie wir es im 18. Jahrhundert entwickelt haben. Nicht? Also nicht ad personam schreiben, sondern eine sachliche Debatte, einen sachlichen Austausch über das, was zu loben ist und das, was es zu kritisieren gilt, zu führen. Sind wir mal ganz ehrlich, also es gibt ja nicht nur Verrisse und nur Lobeshymnen, sondern die Welt ist ja meistens doch wieder eher gemischt und es gibt positive Punkte, die man argumentativ stützend herausarbeiten kann und muss und soll und dementsprechend muss man im Umkehrschluss aber oder darf man das, was man als ernstzunehmende Literaturkritik versteht, natürlich auch nicht die Augen einfach zumachen vor Punkten, die man auch nicht so doll findet. Ne?
Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, weil Sie das Gemischte ansprechen, ich glaube, problematisch und auch langweilig sind jetzt, wenn wir bei der geschriebenen Rezension bleiben, Texte, die pure Inhaltsangaben sind, wo eben keine Auseinandersetzung stattfindet. Die Auseinandersetzung ist so wichtig, weil ja auch die Leute, die lesen, haben ein Erkenntnisinteresse.
Und auch ein anderes Modell, spätestens seit der Romantik, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt wieder ein bisschen so in die Historie gehe, aber ist natürlich auch Literaturkritik insofern als Gespräch zu modellieren, dass es ein Selbstgespräch ist, eine Selbstbefragung des Lesenden, ja, der Leserin, der Kritikerin, des Kritikers beim Lesen des Buches. Ne? Und wir sind uns da ja auch nicht von Anfang an einig, sondern wir entwickeln ja auch beim Lesen unsere Einschätzung. Und das war ja seit den Gebrüdern Schlegel eigentlich das große Modell Literaturkritik auch in dieser Form des Selbstgesprächs, einer Befragung des Textes, aber auch einer Selbstbefragung der eigenen kritischen Maßstäbe umzusetzen und das Ganze transparent zu machen. Und das, glaube ich, macht es doch auch spannend, auch für mich als Leserin oder Leser. Ja, wenn ich da was geboten bekomme, auch durchaus vielleicht mal mit einem Open End, ne? Also vielleicht mal nicht mit dem großen, das Buch ist schlecht, das Buch ist gut, sondern vielleicht mal mit einer offenen Frage auch an das Buch endend. Vielleicht haben wir da immer noch ein bisschen nachwirkend so halt doch das Modell Reich-Ranicki im Hinterkopf, ne? Wenn wir auch über Verrisse reden. Nicht? Das war jetzt durchaus auch alles immer sehr lustvoll inszeniert, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, man hat doch das literarische Quartett damals mit Ranicki vor allem deswegen geguckt, weil man das irgendwie spaßig fand. Wieder auch mit dem großen Aplomb, mit großer Geste verrissen wurde, ohne dass das unbedingt immer sachlich, argumentativ gut abgestützt war. Und ich glaube, dass so groß die Meriten von Marcel Reich-Ranicki in der Geschichte der Literaturkritik auch sein mögen, dass da sich ein bestimmtes Bild auch des Großkritikers und des mächtigen Verreißers, ja, denken Sie an die Spiegeltitelbilder mit Günter Grass, Ein weites Feld und so, etabliert hat, das uns auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf rumspuckt, wenn wir von dem Verriss schlechthin sprechen.
Jetzt kann man aber natürlich sagen, wenn ich da zwischengehen darf, dass mit Marcel Reich-Ranicki, den ich gerne mal hier zitieren möchte, der berühmte Satz, die Deutlichkeit ist die Höflichkeit der Kritik des Kritikers. Heute würde man sagen, der KritikerInnen. Man kann es umgekehrt formulieren, das wird ja auch immer wieder gemacht. Gibt es überhaupt noch genügend Verrisse, um tatsächlich auch Literatur interessant zu machen, Frau Wilke? Brauchen wir nicht tatsächlich auch diese Debatten, die dann manchmal ein bisschen zu emotional laufen und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu ad personam? Aber ist das nicht auch wichtig für die literaturkritische Diskussion?
Ja klar, es braucht natürlich den Skandal, es braucht die Popularisierung, all das hat aber ja stattgefunden. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die Vielstimmigkeit. Und ich habe immer Sorge, wenn ich sehe, dass diese Vielstimmigkeit reduziert werden soll. Und damit meine ich auch, dass es eben zu einem Buch möglichst viele verschiedene Stimmen geben muss. Und so entsteht dann das Gespräch. Nochmal zur Bedeutung der Literaturkritik. Die ist ja auch ein Vermittler in Richtung Preise. Das heißt, es werden auch Autorinnen und Autoren gemacht in ihrer Bedeutung für einen Kanon. Und dieser Kanon wird im Moment gerade sehr ausdifferenziert, geht in verschiedene Richtungen. Da finden Grenzüberschreitungen statt. Das alles ist ganz wichtig und das funktioniert nur durch Vielstimmigkeit.
Auf jeden Fall, wenn ich mich einschalten darf. Ich habe auch vorhin bei dem, was Michael Pilz sagte, schon gedacht, das ist keine Frage. Die Vielstimmigkeit und auch die Diversität der Formate in allen Medien, auf allen Bühnen, das ist extrem wichtig. Ich glaube, wenn diese alte, was uns zu Marcel Reich-Ranicki und Konsorten immer einfällt, wenn dieser Machtgestus, der mit dem Kritikertypus von damals verbunden ist, wenn der nicht mehr so eine Rolle spielt, das kann ja nur zu begrüßen sein. Ich glaube, die Gefahr ist im Moment eher, dass man anstelle dieser offensichtlichen Machtgesten eben eher so eine Selbstgefälligkeit hat. Also auch ein Autorinnen-Porträt kann ja wirklich sehr auseinandersetzungsreich sein und entsprechend mehr als nur affirmatives Geplänkel oder was. Aber dann eben nicht mehr, wenn man doch da durch die Zeilen liest oder spürt, wie der Kritiker, ja auch in dem Fall kein generisches Maskulin, sondern tatsächlich meistens männliche Kritiker, sich einfach in der Rolle sonnen, desjenigen, der jetzt eben mit Autorin XY Zitronenhühnchen isst, anstatt mit ihr über Bücher zu sprechen oder beim Zitronenhühnchen über Bücher spricht.
Wobei man vielleicht noch doch auch zu diesem, jetzt komme ich selber nochmal zu Marcel Reich-Ranicki zurück und dem Verriss par excellence, dass man natürlich auch immer mit in Anschlag bringen muss, dass auch der Verriss als solcher Aufmerksamkeit schafft. Ne? Und es ist ja ein Mythos zu sagen, bloß weil ein Buch verrissen wird, heißt das ja nicht, dass sich das negativ zum Beispiel dann auf die Verkaufszahlen auswirkt. Ich meine, wir haben das im Literarischen Quartett ja in Paradebeispielen vorgeführt bekommen. Eigentlich ist es am Ende egal, wie das Buch besprochen wird, positiv oder negativ. Hauptsache, es bekommt Aufmerksamkeit, ne? Und es findet statt sozusagen. Literatur muss stattfinden, sie muss in der öffentlichen Debatte auch präsent sein. Und ja, auch ein Verriss kann Aufmerksamkeitswerte schaffen und umso besser, wenn er dann Widerspruch provoziert. Denn erst dann haben wir ja auch wirklich die Debatte und die jetzt hier von uns so hoch gelobte und vielbeschworene Vielstimmigkeit.
Ich würde ganz gerne am Ende nochmal grundsätzlich werden und sozusagen in die Theoriegeschichte auch zurückgehen. Für den kritischen Theoretiker Theodor W. Adorno war und ist der Kritik, und zwar in allen Formen, nahezu konstitutiv für eine demokratische Kultur. Was heißt das also, wenn der Sinn und Zweck von Kulturkritik angezweifelt wird, runtergefahren wird in den Programmen, Insa Wilke?
Also ich persönlich habe durch meine literaturkritische Arbeit auch gelernt, gesellschaftliche, politische Situationen zu lesen. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist enorm wichtig. Und man muss jetzt nicht sagen, verschwörungstheoretisch, das ist eine Strategie, das wird bewusst gemacht. Aber ich glaube, wenn uns die Räume für Auseinandersetzungen dieser Art fehlen, und literaturkritische Räume sind ein solcher, in dem man eben Situationen lesen lernen kann, dann gibt es ein Problem, weil wir wollen ja alle in einer demokratischen Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Wir wollen souveräne Subjekte sein. Wir wollen die Lage beurteilen können und nicht einfach nur Konsumentinnen sein, die irgendwie bespielt werden. Und dafür ist diese Fähigkeit wichtig, für die die Literaturkritik eine Möglichkeit bietet, das Handwerkszeug zu erlernen.
Wenn ich da anschließen darf, da sehe ich auch meine Aufgabe als Literaturveranstalterin so ein bisschen. Also das Veranstaltungswesen floriert ja extrem und klar, damit ist auch so die Sorge verbunden, dass eben das reine Abfeiern und nicht die auch zur Demokratie erziehende Auseinandersetzung im Vordergrund steht und so weiter. Und da kann man, glaube ich, eben bewusst gegensteuern. Also wenn man jetzt gerade in einem irgendwie eher populären Segment der Literaturbranche aktiv ist, dann kann man ja darauf achten und daran arbeiten. Und das klappt bei uns sehr gut und kommt auch tatsächlich beim Publikum sehr gut an, dass man eben auch gerade innerhalb von Festivals und so weiter Formate kreiert und Gespräche anzettelt, die das Denken und das entsprechend demokratische Bewusstsein der Leute schulen.
Darf ich ganz kurz noch dran anschließen? Weil das Missverständnis ist immer, dass das quasi von oben nach unten, wie in der Schule gedacht wird. Aber es geht ja um ein Miteinander. Es geht nicht darum, dass da Leute auf der Bühne sitzen und dem Volk jetzt beibringen, wie es zu denken hat. Nein, es geht um Räume, in denen man gemeinsam denkt. Das ist der Punkt.
Das ist ja sozusagen gewissermaßen der demokratiepolitische Aspekt der Kritik, den wir hier jetzt verhandeln. Und ich finde, den hat Dirk Knipphals eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht. Also auch die Praxis der Rezension, ja, also auch wirklich auch des gedruckten oder der geschriebenen Literaturkritik, also als eine Praxis des Verstehenwollens definiert hat. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das genau eigentlich den Kern trifft. Es geht in der Auseinandersetzung mit Texten natürlich immer um das Verstehen wollen, nicht nur von Texten, sondern auch von Positionen und um die Debatte darüber. Und das ist doch genau das, was wir brauchen, um eine demokratische Diskussionskultur, um die es ja auch im Kontext der sozialen Medien, da ist es nicht immer ums Beste gestellt, um die, aber das brauchen wir, ja.
Insa Wilke hat gerade eben gesagt, dass es nicht nur darum geht, eine Inhaltswiedergabe eines Buches zu veröffentlichen. Klar, eine Wertung in den Raum zu stellen, die nach dem Daumen rauf, Daumen runter Modus funktioniert. Alles vollkommen klar. Es kam ein neuer Aspekt hinzu, und zwar, der im Grunde genommen historisch immer relevant war, Gesellschaft zu lesen. Es gab ja, wenn man zurückblickt in die Anfänge der Literaturkritik, Kritik, sogenannte literaturkritische Schulen von der sozialistischen bis zur völkischen Kritik, vom radikalsubjektiven Feuilletonismus bis zur naturalistischen Schule. Das kann man alles sehr gut nachlesen, bis hin dann auch zur Ästhetisierung der Literaturkritik mit Alfred Kerr. Interessant ist, wie sich das heute gestaltet, Insa Wilke. Lesen Sie, wenn Sie die Kritiken von Ihren Kolleginnen vor Augen haben, immer auch diese Politik mit? Gibt es das überhaupt noch? Schulen? Wissen Sie im Vorfeld schon, was der Kollege, die Kollegin veröffentlicht zu einem Buch? Oder werden Sie dann auch regelmäßig überrascht, weil es eben diese feste Zuordnung nicht mehr gibt?
Also ich kann ja zum Beispiel aus dem SWR-Quartett berichten, in dem ich Teil bin mit Dennis Scheck und Ijoma Mangold und immer einem weiteren Gast. Und da muss ich sagen, bin ich jedes Mal überrascht, wie die einzelnen Mitglieder ein Buch lesen. Ich habe vorher immer Annahmen. Ich glaube, man kann auch Tendenzen erahnen. Und dann kommt es oft doch ganz anders, als ich dachte. Und das ist eben das, was dann tatsächlich auch Spaß macht und was ermöglicht, tatsächlich dann miteinander in ein Gespräch zu kommen.
Literaturkritik wird ja regelmäßig totgesagt. Dafür ist sie, das hat dir diese Sendung auch gezeigt, erstaunlich lebendig. Was eben auch an den vielen Rezensionen und Debatten abzulesen ist, die auch und gerade in der Zeit der Pandemie immer wieder stattgefunden hat, in Zeitungen, aber auch im Netz, im Rundfunk selbstverständlich. Was werden denn die großen Herausforderungen von Literaturkritik in den nächsten Jahren sein? Herr Pilz.
Ja, also ich habe mich ja vorher schon ein bisschen in Prognostik geübt und insofern würde ich sagen, die Herausforderungen an die Literaturkritik als Institution, die werden wahrscheinlich weniger im inhaltlichen Bereich sein. Also welche Debatten wir noch in Zukunft führen werden, wo uns das alles hinträgt, auch Stichwort Identitätspolitik versus Universalismus und so weiter. Das lässt sich im Augenblick schwer abschätzen. Ich denke eher, die Herausforderungen liegen tatsächlich in einem strukturellen Bereich. Den hat Frau Wilke vorhin schon angesprochen. Und das ist nämlich die große Frage, wie wird sich in Zukunft Literaturkritik als Profession, als Beruf, ja, und damit auch als monetarisierbare Praxis, von der man auch leben kann, weiter aufrechterhalten lassen im Kontext der medialen Entwicklungen und der medialen Räume. Und das hängt zum einen natürlich damit zusammen, mit dem Punkt, den wir ganz am Anfang schon hatten, inwieweit werden denn auch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihren Kulturauftrag ernst nehmen und die Räume hier für Literaturkritik weiter schaffen und zur Verfügung stellen. Und das betrifft natürlich auch den Bereich der Digitalisierung und der Online-Medien. Denn es ist ganz klar, ne? Also aus Enthusiasmus kann ich schon auch Wertungen abgeben über Literatur, sozusagen auch als Hobbyleserin, als Hobbyleser. Und das findet ja auch in den Blogs und so weiter statt. Und das ist ja alles schön und gut. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich die nach der Professionalität und nach der professionellen Expertise. Kann man sich die noch leisten? Will man sich die leisten? Wird man sich die leisten können.
Insa Wilke, geht es vor allem ums Geld oder gibt es noch andere Herausforderungen, die sich die Literaturkritik in Zukunft stellen muss?
Es geht immer ums Geld, weil Geld auch Räume schafft. Da würde ich Herrn Pilz zustimmen. Aber für mich steht im Moment tatsächlich auch im Vordergrund, die Vielstimmigkeit zu erweitern. Wer spricht eigentlich mit, wenn Literaturkritik betrieben wird? Welche Perspektiven sind präsent und welche nicht? Da findet, glaube ich, im Moment gerade ein Erkenntnisprozess statt, den ich sehr begrüße, der wichtig ist. Und ich merke selber, wenn ich ab und zu mal Aufträge vergeben kann und versuche, die auch in ein diverseres Spektrum zu vergeben der Gesellschaft, dass das schwierig ist. Und das wiederum, da sind wir dann eben wieder bei den Produktionsbedingungen, hängt damit zusammen, dass man es sich leisten können muss, Literaturkritik als freiberufliche Person zu betreiben. Also das eine hat mit dem anderen zu tun, aber ich glaube, dass eine wesentliche Zukunftsaufgabe und etwas Schönes ist, zu gucken, was sind denn Perspektiven, die unser Gespräch über Literatur erweitern können.
Frau Johansen.
Da schließe ich mich komplett an. Das gerade das Stichwort von Insa Wilke, wer spricht alles mit, das finde ich zentral. Auch eben partizipative Formate werden wichtiger und wichtiger werden. Und womöglich ist das einer der wenigen positiven Aspekte der Pandemie, also dessen, was wir während der Pandemie gelernt haben. Also wir als LiteraturveranstalterInnen sind ja jetzt vor ganz andere Herausforderungen gestellt, was aber auch wirklich was ganz Neues hervorbringt. Wir sind in einem dauerhaften Gespräch miteinander, was sonst nicht unbedingt der Fall war. Und weniger ist es jetzt so und wird es dann auch zukünftig sein, denke ich, dass einfach die klassischen Lesereisen von Stadt zu Stadt stattfinden, sondern man produziert Streams, die dann für alle überall sichtbar sind. Und entsprechend ist es umso wichtiger, da tatsächlich was Interessantes anzubieten und vielleicht auch gerade dadurch interessant ist, dass man das Publikum nochmal zu einer anderen Form der Partizipation auffordert. Und da kann man sich ja online sehr viel Schönes ausdenken, aber das kann man vielleicht dann auch in der einen oder anderen Weise ins Analoge übertragen, wenn das Ganze vorbei ist.
Und das wollen wir auch als Schlusswort nehmen. Zwischen Analyse und Reklame, wozu Literaturkritik? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Und darüber haben diskutiert Anja Johansen vom Literarischen Zentrum in Göttingen, die Literaturkritikerin Insa Wilke und Michael Pilz von der Universität Innsbruck. Am Mikrofon war Carsten Otte. Vielen Dank für das Gespräch.